Ich merke das auch sehr häufig auf Planet Romeo, wie wenig Wissen es tatsächlich gibt davon, was eigentlich ein Transmann ist und eine Transfrau. Also die meisten wissen nicht, dass es Transmänner gibt, sondern sie denken quasi, Trans sind halt Männer, die sich Frauenkleidung anziehen oder Damenunterwäsche. Das ist quasi deren Vorstellung.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Wie viele öffentlich sichtbare Transfrauen fallen euch ein? Sicherlich einige, aber kennt ihr in den Medien einen Transmann? Ja, es gibt kaum Vorbilder dafür, was es bedeutet, ein Transmann zu sein. Aber in Deutschland wird diese Rolle in den letzten 2-3 Jahren immer stärker von Linus Giese ausgefüllt. Auf Twitter, auf seinem Blog, aber auch in vielen Artikeln und Auftritten ließ und lässt er die Menschen teilhaben an seinem Coming-out, was 2017 damit begann, dass er sich im Alter von 31 Jahren erstmals traute, bei Starbucks seinen selbstgewählten männlichen Namen auf den Kaffeebecher schreiben zu lassen und dann ein Bild davon auf Twitter veröffentlichte. Ich bin Linus heißt auch sein Buch, was er vor kurzem bei Rowald veröffentlicht hat. Und auf dem Cover sieht man den Kaffeebecher mit dem Namen drauf. Was man auf dem Buchtitel auch sieht, der Satz, wie ich der Mann wurde, der ich immer schon war. Linus stellt nämlich in seinem Buch ziemlich viele Dinge klar, die immer noch in den Medien und sogar auch noch in der queeren Community so herumspuken. Nein, es geht nicht um eine Geschlechtsumwandlung. Bitte können wir das zumindest in der Community mal alle drauf bekommen. Es geht um eine Geschlechtsanpassung. Und nein, dafür kann, aber muss man sich nicht operieren lassen. Die sogenannte Transition ist ein Prozess, in der jede und jeder selbst über den Grad der körperlichen und kulturellen Veränderung bestimmen kann. Und ja, das hat oft wenig bis gar nichts damit zu tun, im falschen Körper geboren zu sein. Linus, der Germanistik studiert hat, ist Buchblogger und er ist Buchhändler, also jemand, der Bücher empfiehlt. Sein Buch wird jetzt gerade überall empfohlen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Gieses Leben sei nach seinem Coming-out ein befreites geworden. Unfrei seien die, die sich durch seine Existenz bedroht fühlten. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Linus.
Hi, ich freue mich heute hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, gerade weil du ja eigentlich überhaupt keine Zeit hast und dein Buch promotest. Kommst du überhaupt noch dazu, deinen Erfolg zu genießen?
Teils. Also es war schon ganz schön stressig die letzten Tage und Wochen, aber es macht auch Spaß. Aber es ist so wirklich teils. Manchmal habe ich auch so Momente, wo ich denke, ich brauche jetzt auch mal einen Moment wieder für mich, weil mir alles zu viel wird.
Was wird denn zu viel? Das Rumreisen oder das immer wieder Erklären, das immer wieder Gleichen?
Also Rumreisen und auch so an neue Orte kommen macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Ich war letzte Woche auch zum ersten Mal an einer Schule und habe mit SchülerInnen dann darüber gesprochen. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich kriege halt sehr viele Nachrichten. Also ganz, ganz viele Menschen schreiben mir E-Mails.
Und die sind doch alle total lieb, oder?
Die sind alle total lieb, aber auch sehr fordernd in Anführungsstrichen. Also die wollen auch alle mir dann etwas erzählen und wünschen sich natürlich auch, dass ich antworte. Und da bin ich manchmal so ein bisschen, ich traue mich gar nicht mehr in mein Postfach reinzugucken, weil ich da eh nicht hinterherkomme.
Das ist ein schlechtes Gewissen, dass Leute sich sehr öffnen und
Ich glaube, das ist so ein komisches Verhältnis vielleicht. Also die haben das Gefühl, ich habe mich sehr geöffnet in meinem Buch und öffnen sich dann auch mir gegenüber sehr. Und ich kann das aber gar nicht 1:1 abdecken. Also wenn ich jetzt nur noch E-Mails beantworte.
Du hast eine Nähe hergestellt, die du jetzt ausbaden darfst und
ja,
musst.
Ja, so ungefähr. Also ich habe so eine Nähe und ein Vertrauen hergestellt, was, glaube ich, Leute irgendwie animiert, mir dann auch irgendwie intime Dinge zu erzählen oder irgendwie mich ins Vertrauen zu ziehen. Aber das kann ich, ich sage dann auch häufig, ich bin ja kein Therapeut oder kein Berater.
Das heißt, die Leute kommen auch mit Hilfefragen.
Ja, irgendwie sowas wie, ich bin 16 und ich oute mich Montag bei meinen Eltern. Hast du Tipps für mich? Und ich verlasse seit Wochen nicht mehr die Wohnung und bin jetzt nur für dein Buch vor die Tür gegangen. Und dann darüber freue ich mich sehr, aber ich habe dann auch immer so das Gefühl, ich muss irgendwas dann auch zurückgeben. Und das schlaucht einfach manchmal.
Dabei ist ja das, was du gegeben hast, ist ja das Buch.
Ist eigentlich das Buch, ne? Ja. Also ich glaube, ich muss da auch lernen, Grenzen zu setzen.
Aber ich kann mir vorstellen, das ist super spannend. Weil das ist ja nicht, du schreibst ja nicht über irgendein geschichtliches Thema oder irgendwie Botanik, sondern du schreibst ja, ich kenne das mit meinem Buch, wo das jetzt nicht so krass ist, aber das sind ja Themen, die unsere Identität total berühren und wo man nicht über ein abstraktes Thema spricht, sondern wo man über sich selber immer spricht.
Ja, und das, also ich habe auch lange darüber nachgedacht, so wie sich das für mich anfühlt, wenn dann andere mein Buch lesen, weil es ja schon wirklich auch sehr persönlich oder sehr intim ist. Und das ist irgendwie, glaube ich, so jetzt das Anstrengendste, das dann einfach so auszuhalten. Also es ist auch schön, es ergibt, zum Beispiel schildere ich in meinem Buch meinen ersten Friseurbesuch, wo ich mir das erste Mal so die Haare kurz abschneiden lassen. Und dann hat sich bei mir die Friseurin gemeldet, die das damals gemacht hat. Und hat so geschrieben, hey Linus, ich habe mich in dem Buch wieder erkannt und ich habe mich an unser Gespräch erinnert, liebe Grüße. Und da freue ich mich dann auch.
Gilt das auf was Umgekehrtes, dass du ein paar Leute erwähnt hast, wo du denkst, oh Gott, wenn die das wissen?
Ja. Definitiv. Also ich habe auch immer so ein bisschen Angst, dass irgendwer sich falsch dargestellt fühlt oder denkt, sich irgendwo wiedererkennt und sich ärgert oder so. Also da habe ich echt immer auch ein bisschen Angst.
Du hast ja auch Kritik geübt, da reden wir gleich noch drüber, über Erlebnisse, die du auch im Job hattest, was ja auch sehr mit dem Thema des Buches zusammenhängt, nämlich mit dem Öffnen und gleichzeitig dem Widerspruch der Gesellschaft und wie sie damit umgeht. Da müssen wir natürlich auf jeden Fall drüber reden, aber jetzt auf der, sage ich mal, etwas unspektakulären Ebene, ne? Klar, du beschreibst Freundinnen, du beschreibst Kolleginnen. Wie sehr ist man denen dann verpflichtet, dass das dann irgendwie alles richtig ist? Oder ich meine, so ein Buch hat ja auch eine eigene Dramaturgie, ne? Die Leute tauchen ja deswegen im Buch auf, weil du eine bestimmte Geschichte erzählen möchtest, weil du einen gewissen Inhalt loswerden möchtest. Biegt man sich die Leute manchmal zurecht?
Definitiv. Also und das ist aber auch so, ich habe mir auch viel Unterstützung beim Schreiben geholt und das ist auch etwas, was eine befreundete Autorin mir sofort gesagt hat, so ich muss nicht alles so erzählen, wie es passiert ist. Also auch wenn das quasi meine Autobiografie in Anführungsstrichen ist, bin ich nicht verpflichtet, alles so zu schildern, wie es gewesen ist. Und diese Freiheit habe ich mir auch genommen. Aber trotzdem habe ich bei so zentralen Charakteren, also zum Beispiel bei meiner ehemaligen Mitbewohnerin Jasmin, der habe ich das vorher zu lesen gegeben und habe gesagt, so lies mal durch, fühlst du dich richtig dargestellt oder nicht? Oder
erklär mal ganz kurz, wer Jasmin ist, damit wir wissen, welche Rolle sie auch in dem Buch spielt. Ja.
Mit Jasmin habe ich anderthalb Jahre fast zusammengewohnt in Berlin in einer WG mit Jasmin und ihrem Hund Chloe. Und die beiden spielen eine ganz entscheidende Rolle, glaube ich, so für meine Persönlichkeit oder mein Leben, weil das so, also die beiden waren irgendwie so der erste Ort in Berlin, wo ich ein richtiges Zuhause hatte. Und ich habe sehr gerne mit beiden zusammengewohnt. Und Jasmin hat mir auch immer sehr geholfen, wenn es mir nicht gut ging oder wenn ich irgendwas erlebt habe, was mich belastet hat. Und deshalb war es für mich auch irgendwie klar, dass die beiden irgendwo im Buch auftauchen. Und
du musst mal sagen, das Coming Out liegt ja gar nicht lange zurück. Das heißt, es ist ja quasi schon über die Hälfte deiner Coming Out-Zeit hast du ja dann mit dem Papa.
Also ich habe mich im Oktober 2017 geoutet und bin im Februar 2018 dann bei Jasmin eingezogen. Und wir kannten uns schon so ein bisschen von Twitter, aber auch noch nicht so richtig. Und das hat mich, glaube ich, ganz entscheidend geprägt, dass ich diese Zeit dann mit ihr auch verbracht habe.
Man fragt sich, wenn man das Buch liest, die ganze Zeit ist, der muss ja auch Eltern gehabt haben. Die tauchen eigentlich nicht so richtig auf, außer mal so mittendrin immer als, ja, so richtig gut ist das damals nicht gelaufen in der Kindheit oder zumindest fühlst du dich sehr alleine. Und man fragt sich die ganze Zeit, was ist denn eigentlich mit denen? Am Schluss erzählst du es dann. Ich glaube, wir wollen nicht zu viel spoilern. Es ist ein relativ versöhnlicher Schluss, sagen wir es mal so.
Ja.
Hattest du da Angst, dass die Eltern sagen, oh Gott, so war es doch gar nicht? Oder musstest du mich da so reinraten?
Ja, also das ist, glaube ich, auch so eines der Themen, die mir am schwersten gefallen sind, weil ich glaube, also ich habe bei allen Personen, die ich irgendwie schildere, darüber nachgedacht, wie ich das sensibel machen kann, weil ich kann mich dafür entscheiden, in der Öffentlichkeit zu stehen und so intime Dinge zu erzählen, aber so meine Eltern haben ja keine Entscheidung, also die wollen das vielleicht gar nicht oder für die ist es schwer, wenn sie irgendwie wiedererkannt werden oder von Freundinnen oder Nachbarinnen darauf angesprochen werden und das finde ich schwer, deshalb habe ich mir auch zwischendurch immer mal wieder gewünscht, dass da Roman draufstehen würde. Und nicht irgendwie.
Naja, das wäre natürlich jetzt sehr einfach gewesen.
Ja, aber das ist, das hat mich schon sehr beschäftigt, wie ich darüber erzähle. Und ich weiß auch, dass da quasi so eine Lücke oder eine Leerstelle ist, weil ich so wenig von meinen Eltern erzähle. Aber es war, ich glaube, ich habe mich auch dazu entschieden, um das auch ein bisschen zu schützen. Also das ist einfach, ich gebe sehr viel in dem Buch, aber es gibt so Teile, über die ich wenig erzählen möchte, weil sie dann einfach doch vielleicht nicht halt so für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
Ich bewundere das sehr, weil ich das fast gar nicht mache, auch ganz bewusst nicht. Also ich schreibe fast nie was von mir, weder im Blog noch in meinem Buch, weil ich weiß, dass sobald du was Privates mitteilst, wird darüber dann geurteilt. Mhm. Dann wird gesagt, okay, du bist ja nur so, weil du das damals erlebt hast. Und ich möchte ja ein Buch schreiben, wie du auch, was gesellschaftliche Dinge aufzeigt und was, sage ich mal, nicht über mich nur erzählt, sondern was über das Thema erzählt. Ich finde es unheimlich schwierig, das in Einklang zu bringen, gleichzeitig was über sich zu erzählen, was natürlich das viel besser macht, wenn es dann gelingt.
Ja, also ich habe auch lange darüber nachgedacht, quasi was ich erzählen möchte und wie ich das erzählen möchte. Und ich hatte der Verlag, bei dem ich jetzt veröffentlicht habe, der hat mich schon vor 2 Jahren gefragt, möchte ich ein Buch schreiben? Und da wollte ich noch nicht. Und vor einem Jahr konnte ich es mir dann vorstellen und ich hoffe halt trotzdem, oder ich erzähle es, glaube ich, so persönlich, um überhaupt auch Menschen anzusprechen, die vielleicht noch keine Berührungspunkte mit dem Thema haben. Also ich glaube, das ist ja auch ein ganz großer Teil der Gesellschaft, kennt sich noch gar nicht aus oder für die ist das komplett neu. Und ich bin deshalb.
Aber die kriegen ja super den Kopf gewaschen, ne? Also wenn die dein Buch wirklich, wenn das wirklich auch die Zielgruppe ist, dann die kriegen es ja so richtig. Auch körperliche und seelische Einzelheiten werden sie nicht verschont.
Nee, aber bisher ist so das Feedback ganz positiv. Also ich glaube schon, dass es so für viele irgendwie dann doch noch so niedrigschwellig ist, dass sie quasi so einen Einblick in etwas bekommen, was sie sich gar nicht vorstellen und mit dem sie gar keine Berührungspunkte haben, aber von dem sie dann auch nicht abgeschreckt sind. Also ich merke, dass viele Menschen mein Buch lesen, bei denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass sie es lesen würden.
Das ist ja eigentlich immer so ein Problem. Man sagt ja, ein Buch soll immer eine ganz klare Zielgruppe haben.
Ja.
Und du hast ja mindestens 2 Zielgruppen. Du hast die Leute, deren Vorbild du bist, die wissen wollen, wie ist es dir ergangen, die auch wissen wollen, was kann ich mir da rausziehen für meinen eigenen Weg. Und dann gibt es die Menschen, die ja nicht trans sind und die etwas über die Gesellschaft erfahren und über Geschlechterrollen und über die politischen und sozialen Faktoren, die das Ganze hat. Das sind doch 2 völlig verschiedene Zielgruppen.
Ja, eine Freundin von mir hat mir auch, als ich angefangen habe zu schreiben, hat sie mich gefragt, für wen schreibst du das Buch? Also wen stellst du dir als deine LeserInnen vor? Und das ist, glaube ich, auch sehr schwierig. Ich versuche es irgendwie zu vereinen. Und von den Rückmeldungen, die ich bisher bekomme, also ich kriege sowohl Rückmeldungen von sehr jungen Menschen, also wirklich so von 16, 17, 18 Jahre alten Jugendlichen, die dieses Buch lesen und denen das dann ganz viel bedeutet, weil sie sich irgendwie da wiedererkennen, die es aber auch ihren Eltern schenken, um quasi zu sagen, lies das mal, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, was mich beschäftigt oder was ich bin. Und das funktioniert.
Und ich finde, es funktioniert super. Und ich finde vor allen Dingen, es heißt ja immer, ja, die Leute wollen diese queeren Sachen nicht. Ja, die wollen sich immer identifizieren können mit dem, was sie selber sind. Oder die brauchen die Perspektive von jemand, der ist so wie sie. Mhm. Und dein Buch ist ein Riesenerfolg. Und das Schöne daran ist für alle anderen ja auch, die ähnliche Bücher machen, dass es dass du gesagt hast, dass es geht.
Ja, also das ist mir, glaube ich, auch wichtig, dass ich so, deshalb bin ich auch immer so, ich möchte gar nicht selber jetzt so als Person so im Mittelpunkt stehen, sondern mir ist es halt auch wichtig, dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Also, dass ich quasi irgendwie, dass mein Buch über das Thema Trans in der Süddeutschen Zeitung besprochen wird und dadurch dann vielleicht irgendwie auch Leute erreicht, die noch nie davon gehört haben oder sich nicht damit, also das ist mir auch wichtig, dass ich quasi da so einen Raum öffne, der dann auch es allen Menschen leichter macht, die dann vielleicht nach mir auch Bücher schreiben wollen.
Naja, nicht im Mittelpunkt stehen wollen. Andererseits sagst du ja auch, dass du schon das Buch schreibst, das du als Kind nicht hattest. Das heißt, das ist schon ein Buch auch, wo ein Vorbild gezeigt wird. Und du bist natürlich auch da Vorbild. Und du stehst natürlich jetzt auch damit in der Öffentlichkeit.
Ja, aber das ist immer so, also das mache ich quasi, weil es irgendwie, weil ich glaube, dass es wichtig ist, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie etwas, was ich irgendwie suche oder genieße oder so. Also ich bin da auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht.
Bescheiden?
Ja, ich weiß nicht, ob bescheiden, ich bin eher wirklich so auch ein bisschen zurückgenommen. Und das ist irgendwie, ich habe da schon sehr viel drüber nachgedacht, dass das schon so ein kleiner Konflikt in mir ist, dass ich irgendwie so einen Teil in mir habe, der eigentlich wirklich sehr schüchtern zurückgenommen ist und quasi nicht die große Bühne möchte, und einen anderen Teil, der schon sehr so nach vorne möchte und Aufmerksamkeit möchte und auch irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, selbstverliebt ist. Also ich zeige ja auch gerne Dinge von mir und freue mich über Rückmeldungen, und das ist schon so immer so ein kleiner Kampf.
Das ist, finde ich, sehr spannend. Kannst du diesen Kampf noch näher beschreiben? Wann ist welche Seite von dir getriggert? Ist es wirklich immer nur das Inhaltliche? Ist es wirklich immer das, wo du merkst, jetzt erreiche ich gerade die Menschen mit meinem Aktivismus? Oder ist es auch einfach die Tatsache, dass es einfach gut tut, wenn man willkommen ist, wenn man merkt, die Leute freuen sich auf einen?
Beides.
So eine Lesereise ist ja auch etwas sehr Verführerisches für beide Seiten. Nicht nur für die, die den Autor endlich mal sehen, sondern es ist auch befriedigend zu sehen, wer interessiert dich eigentlich dafür.
Ja, also ich glaube, es ist schon wirklich beides. Also, aber es ist mir schon wichtig, irgendwie mit einem Thema irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Aber
klar, du bist kein Popstar oder kein Schlagersänger, der irgendwelche Texte liest, aber trotzdem ist ja Performen hat ja trotzdem etwas, wo man auch erstmal gesehen wird.
Ja, ich hatte jetzt vor einiger Zeit meine Premierenlesung hier in Berlin im Ocelot, und da waren dann also wegen Corona 20 Menschen, und die waren alle wegen mir da, und die haben sich alle gefreut und die haben dann irgendwie gelacht, wenn ich was Lustiges gesagt habe, und das hat mir schon gefallen. Also
du entdeckst gerade doch so die Rampensau oder zumindest die.
Ich nähere mich da an, also ich war vorher total aufgeregt, ich lag irgendwie einen Tag, also den ganzen Tag vorher auf der Couch und habe irgendwie Krimis geguckt und gar nichts gegessen und war einfach super nervös, aber wenn ich dann da sitze und anfange zu reden, dann macht es mir auch Spaß und so. Und ich habe auch ein großes Redebedürfnis. Also ich rede auch gerne, ich gehe gerne in Podcasts, ich möchte auch irgendwie vielleicht gerne mal in eine Fernsehtalkshow und so. Also ich habe auch.
Das wird garantiert passieren.
Ich hoffe.
Das wird garantiert passieren, ja.
Ja, also ich rede gerne. Und das kommt dann auch mir dann vielleicht entgegen, wenn ich dann eine Bühne bekomme, auf der ich reden darf.
So warst du ja vor deinem Coming Out nicht.
Nein, also da hätte ich mich auch nie auf irgendeine Bühne gesetzt, da hätte ich nicht mal irgendwo angerufen oder so. Also da war ich einfach super schüchtern zurückgezogen.
Liegt es jetzt daran, dass du jetzt das Thema so, dass du reden kannst, oder liegt es tatsächlich an der Transition?
Ist, glaube ich, wirklich schwer zu trennen. Also ich glaube, dass ich schon irgendwie selbstbewusster geworden bin, weil ich jetzt irgendwie mich wohler mit mir fühle. Manchmal denke ich auch so, vielleicht hat es ein bisschen was mit den Hormonen zu tun. Also macht mich so das Testosteron irgendwie.
Mansplaining-Hormone sind das.
Genau.
Schon du hast keine Scheu mehr zu mansplainen, die Welt aus männlicher Sicht zu erklären.
Also es wird mir schon manchmal vorgeworfen, dass ich nicht so mansplainen soll, oder dass ich irgendwie, das ist mir kürzlich mal aufgefallen, dass ich irgendwie vor einem Fahrstuhl stand eine Frau, und ich gehe dann hin und drücke nochmal auf den Knopf, weil ich denke, vielleicht hat sie es alleine nicht hingekriegt. So. Also da
Freut dich das innerlich, dass du diese Instinkte zeigst?
Also ich hinterfrage das auch immer. Ich will echt nicht so ein super anstrengender Cis-Mann werden.
Na gut, aber du kriegst gerade Männlichkeitshormone.
Das verändert einen schon. Also das merke ich schon.
Und an solchen Kleinigkeiten macht man das fest, dass man merkt, okay, ist das jetzt gerade eine Hormonreaktion, oder ist das jetzt gerade was damit zu tun?
Ja, also ich beobachte mich da schon sehr genau. Aber für mich ist es halt sehr schwer zu trennen, weil ich halt vorher einfach wirklich so einfach gar nicht da war und jetzt einfach selbstbewusster und offener bin, aber halt schwer sagen kann, woran liegt es einfach.
Das heißt, das Coming Out an sich, so wie das Wort ja auch sagt, man ist draußen,
genau,
man ist nicht mehr im Schrank, man ist frei, man ist gesünder auch. Ja?
Genau.
Es hat erstmal mit dem Thema Trans gar nichts zu tun.
Genau.
Und der Transition gar nicht mit dem Weg, sondern überhaupt mit der Tatsache, dass man sich nicht mehr unterdrückt und reglementiert fühlt.
Genau, und ich glaube, so diesen Punkt in meiner Biografie, dass ich quasi irgendwann gesagt habe, ich halte das Leben nicht mehr aus, wie es vorher war, ich muss etwas ändern, dass das auch so ein Punkt ist, mit dem sich viele identifizieren können, die nicht trans sind.
Das ist mir total so gegangen.
Ja.
Natürlich habe ich ganz viel über Trans gelernt auch nochmal, aber ich finde, da waren ganz viele Sachen drin, die natürlich auf Homosexualität oder auf das Thema, dass man sich auch da ja befreien muss, mhm, ja, von der Gesellschaft, von dem Druck, aber auch, glaube ich, für Menschen generell, die einfach merken, dass es, wie wichtig es ist, zu sich selber zu stehen. War das so klar, dass du das Buch auch so schreibst, dass es losgelöst vom Trans-Thema diese Wirkung haben kann?
Ich glaube, es war mir nicht so klar. Ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass es so ist. Also ich habe dann auch mal mit einem, ich wurde von einem Journalisten mal interviewt, der erzählt hat, dass er einen Burnout hatte, und dem, der sich total damit identifizieren konnte, dass er halt auch irgendwann so an dem Punkt war in seinem Leben, wo er festgestellt hat, er ist unglücklich und er muss irgendwas ändern und danach war es besser und so. Und da habe ich so gemerkt, ja, das stimmt vielleicht. Also vielleicht ist das, was mich so zentral beschäftigt, wirklich auch übertragbar auf ganz viele andere Situationen oder Dinge.
Und es ist ja nicht nur dieser Coming-out-Aspekt, sondern es ist ja auch dieses sich mit der Vergangenheit, mhm, arrangieren, versöhnen, zu überlegen, was davon ist ein Teil meiner Zukunft. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die ähnlich einsam waren, auch wenn es aus anderen Gründen waren, mhm, dass sie da auch eine Hilfe lesen konnten in dem Buch.
Ich glaube schon. Also ich würde mir wünschen, wenn das so wäre. Also ich würde mir schon wünschen, dass viele Menschen einfach viele unterschiedliche Anknüpfungspunkte dann in meinem Text finden. Und wenn mir das gelingt, dann ist das quasi schon ein Erfolg.
Jetzt warst du ja das diskutierte Wort, ein Spätzünder. Ja,
ja, ja, Tatsache.
Und ja, was heißt das für andere Leute? Ist es nie zu spät oder wartet nicht so lange? Du hast den Begriff Egg Mode benutzt,
ja, genau,
den ich auch nicht kannte. Beschreib mal ganz kurz, was das heißt. Es geht um eine Eierschale und man.
Genau, also viele Transmenschen benutzen diesen Begriff, um quasi ihr eigenes Coming Out zu beschreiben. Also ich habe mir quasi vorgestellt, ich sitze in einer Eierschale und habe quasi gar keinen richtigen Kontakt zur Außenwelt und gar keinen Bezug dazu, weil ich einfach da drinnen eingekapselt bin. Und für mein Coming Out musste ich quasi diese Eierschale zerschlagen und dann war ich befreit und konnte da so draus hervortreten. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild für diesen Prozess, den ich selber gemacht habe. Und ich bin ein bisschen spät dran. Und das hat mich auch lange beschäftigt, weil ich lange Zeit wirklich so gedacht habe, mit 31 geht man diesen Schritt nicht mehr. Also, dass ich einfach
psychologisch oder körperlich, biologisch?
Ich glaube, ja, also mit 31, ich dachte immer so, mit 31 muss ich irgendwie schon so in einer Lebensphase sein, wo alles irgendwie schon feststeht und entschieden ist. Und dann nochmal irgendwie so rauszukommen und zu sagen, oh, ich glaube, ich bin ein Mann oder so, kam mir irgendwie, ja, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, das steht mir nicht zu. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass ich dieses Buch geschrieben habe, weil das, glaube ich, vielen Menschen vielleicht auch erst später auffällt. Also für mich war es zum Beispiel total wichtig, dass sich Georgine Kellermann geoutet hat. Und die war ja Anfang 60.
Das war nach dir, ne?
Das war nach mir. Sie hat sich letztes Jahr im September geoutet.
Eine WDR-Journalistin, eine führende, genau, WDR-Journalistin, die auch vor der Kamera gestanden hat und da immer noch steht.
Genau, sie leitet das WDR-Studio in Essen. Und ich habe sie jetzt auch mehrmals schon getroffen. Und das war für mich unglaublich ja, nochmal so erhellend zu sehen, es gibt, also auch wenn das wie so ein Klischee klingt, es ist nie zu spät, also auch mit 61. Und da finde ich, also bei mir war ja so dieser Moment, dass ich im Starbucks gesagt habe, ich bin Ninos, und dass ich dann auch so darüber nachgedacht habe, wie wäre mein Leben weitergegangen, wenn ich nicht in den Starbucks gegangen wäre oder wenn ich nicht nach meinem Namen an dem Tag gefragt worden wäre. Hätte ich mich dann so wann anders getraut? Das,
echt?
Ja, das hat mich schon so ein bisschen.
Ich habe das eher so gelesen, nach dem Motto, jetzt war es reif und das musste an dem Tag passieren.
Genau, also es war irgendwie reif und es musste passieren, aber es hätte ja sein können, dass irgendwie ich nicht gefragt worden wäre, wie ich heiße oder so. Dann wäre also,
dann wärst du nicht nochmal hin.
Ja, das wäre so die Frage, wie wäre ich damit umgegangen? Und mit Georgine Kellermann habe ich jetzt so vor 2 Wochen über ihr Coming Out gesprochen. Und bei ihr war das ja so der Fall, dass sie in den Urlaub nach San Francisco fliegen wollte und im Kleid und in Stöckelschuhen quasi auf den Flughafen zugegangen ist. Und dann eine Kollegin sie gesehen hat und gesagt hat, ah, sind Sie es, Herr Kellermann? Und das war quasi so der Moment, wo sie gesagt hat, okay, jetzt gehe ich diesen Schritt und sage offen, ich bin eine Frau und ich möchte so leben. Und da habe ich sie auch gefragt, ob sie manchmal darüber nachdenkt, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie ihre Kollegin nicht getroffen hätte. Also dann wäre sie in den Urlaub gefahren und wäre diesen Schritt nicht gegangen. Oder also das finde ich irgendwie, das beschäftigt mich manchmal, dass das wirklich so Kleinigkeiten sind, die das Leben dann so entscheidend verändern können.
Bei homosexuellen Coming-outs erfahre ich das immer, wenn ich mit Leuten rede, dass eigentlich niemand sagt, Nachhinein, das hätte ich nicht tun sollen.
Ja, ne?
Habe ich auch niemand gehört, der gesagt, oh Gott, ja, wenn ich das gewusst hätte. Ich kenne viele, die sagen, oh, das hätte ich, das war dann doch noch ein Ritt. aber niemand möchte darauf verzichten. Wie ist das, wenn du jetzt mit anderen Transmenschen sprichst dabei?
Also ich glaube, ich habe jetzt auch noch keine Transmenschen gesprochen, die irgendwie gesagt haben, sie bereuen das. Oder also ich glaube, die meisten bereuen wirklich einfach, dass sie so lange gewartet haben oder dass sie so lange irgendwie gedacht haben, sie müssen sich in eine Rolle fügen, sich anpassen, sie dürfen das nicht und dass ihnen dadurch einfach so viel Zeit entgangen ist. Aber ich habe jetzt niemanden getroffen, der irgendwie sich wünscht, er hätte das nicht, er oder sie hätte das nicht gesagt oder ja.
Es gibt ja die große Diskussion, die du ja auch auf Twitter führen musst, dass man gerade bei Kindern oder bei Jugendlichen das ja in Frage stellt. Also ich will die ganze Diskussion, ich glaube, es wäre ja zu kommentieren, in diesem Podcast das nochmal alles ja aufzurollen, aber es wird da ja auch, sage ich mal, sehr grundsätzlich, ja, dass man Transidentität dann auch in Frage stellt oder auch sagt, das kann andere Gründe haben, dass Menschen sich für diesen Weg entscheiden. Gibt es da überhaupt Studien drüber? Oder ich habe das Gefühl, dass die Transkinder oder Transjugendlichen werden auch für eine grundsätzliche Debatte auch so ein bisschen benutzt, oder?
Ja, und das ist auch, also auch für so eine grundsätzliche konservative Debatte. Also ich glaube, es gibt einfach Menschen, die Angst davor haben, dass sich Dinge verändern oder die Angst davor haben, dass Kinder, Jugendliche nicht alle heterosexuell und cis sind und sich da quasi irgendwie so,
das,
also wie so ein Kulturkampf.
Es gibt ja trotzdem, aber es ist ja trotzdem eine ernstzunehmende Sorge, dass man sagt, ne, das sind ja Prozesse, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
Aber ich glaube, da ist es halt auch ganz wichtig, irgendwie, es gab jetzt ja auch diesen Text in der FAZ, wo irgendwie zwei ErziehungswissenschaftlerInnen quasi gewarnt haben davor, vor der Transgender-Propaganda, und da finde ich es halt immer so ganz wichtig, sich anzugucken, was passiert eigentlich wirklich. Also es werden ja in Deutschland keine 12-jährigen Jugendlichen irgendwie auf den OP-Tisch gelegt und denen wird irgendwas entfernt oder so. Nee. Also in Deutschland ist es ja wirklich, reden wir nur über Hormonblocker, die verschrieben werden in dem jungen Alter, und das ist alles reversibel. Also wenn ein
ist
Kind,
das so? Das wird ja, wird aber auch damals so bestritten. Das heißt, es ist
also bei Hormonblockern ist alles quasi
Hormonblocker nicht, aber sobald es Hormone sind,
auch wenn du irgendwie zum Beispiel einen 16 Jahre alten Transjungen hast, der irgendwie sagt, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, Julian heißen und Hormone nehmen, auch da kannst du irgendwie ein halbes Jahr Testosteron nehmen, und wenn das Kind dann feststellt, das ist doch nicht das, was ich möchte, passiert erstmal nichts Schlimmes. Also dann setzt du das Testosteron wieder ab und dann entwickelt sich alles wieder quasi, alles, was sich in dem halben Jahr getan hat, wieder zurück. Also ich glaube, ich bin einfach ein ganz großer Verfechter davon, Kindern zuzugestehen, Dinge ausprobieren zu dürfen und einfach zu gucken irgendwie, wohin es dann geht. Also ich glaube, dass da kein gesellschaftlicher Schaden entsteht, wenn man Kindern einfach erstmal glaubt, was sie sagen. Und dann irgendwie guckt, wie gehe ich damit um? Also mir hat auch gestern eine Freundin erzählt, dass bei ihr irgendwie im Kindergarten hat jetzt ein 6 Jahre altes Kind gesagt, ich glaube, ich bin ein Mädchen. Und das finde ich ist ja erstmal, dann kann man gucken.
Und das schadet ja auch niemandem.
Genau, das schadet niemandem. Die Mutter hat jetzt gesagt, sie geht jetzt mit diesem Kind irgendwie zu einem Psychologen, einer Psychologin und guckt mal so, wie valide ist dieser Wunsch, was steckt da eigentlich hinter, wie können wir weitermachen, um das Kind zu unterstützen. Das finde ich, also das finde ich alles eigentlich total unproblematisch.
Und die Debatte kocht ja nicht nur von rechter Seite hoch, sondern sie kocht ja auch aus der Community hoch.
Ja, das ist für mich auch wirklich das Schlimmste, dass ich die schärfste Kritik an meinem Buch wirklich aus der eigenen Trans-Community bekommen habe.
Das ist doch meistens normal. Das ist für jede Community, das ist, glaube ich, jeder, der aus einer Community, auch für die Community schreibt, dass man da natürlich am genauesten hinschaut.
Aber ich habe so das Gefühl, und das verstehe ich nicht, ich weiß nicht, ob das so in anderen Communities auch so ist, aber dass manche Trans-Menschen quasi das Gefühl haben, alle Generationen, die nach uns kommen müssen, es genauso schwer haben wie wir selbst. Und das ist ein Gedanke.
Meinst du? Oh, das
ist ein Gedanke.
Meinst du, das ist so?
Das ist schon mein Gefühl. Also es gibt Transmenschen, die sagen, ich musste zweimal zwei Gutachten machen, das hat mir nicht geschadet, warum sollen das andere nicht auch machen? Mhm. Und ich bin eher so, lass uns die Gutachten abschaffen, damit niemand mehr so einen Quatsch machen muss. Also
ach, nur die Harten kommen in den Garten. Das, man muss sich quasi das erleiden.
Ja, man muss sich das erleiden und man muss sich irgendwie durch sein Leiden dafür qualifizieren, irgendwie ein echter Transmensch zu sein und so. Und da, das finde ich, also da habe ich einen anderen Standpunkt.
Da gibt es auch Parallelen, glaube ich, zur Homosexualität. Ja. Ne? Dass auch da viele Ältere sagen, die sollen sich mal nicht so haben. Das kenne ich schon auch, aber ich glaube, in der Trans-Community geht es, glaube ich, noch krasser ab gerade, oder?
Ja, also da sind die Fronten schon sehr verhärtet, würde ich sagen. Aber auch diese Kritik irgendwie oder diese Debatte rund um Transkinder, es gibt ja auch dieses Phänomen der TERFs, also der transausschließenden.
Okay, da müssen wir das jetzt auch erklären.
Der transausschließenden, genau. Feministinnen, ja. Und das sind halt häufig lesbische Frauen. Also Es sind auch cis-heterosexuelle Frauen, aber es sind eben auch viele lesbische Frauen, die dann quasi irgendwie Angst haben, dass wenn Transfrauen auf Frauentoiletten gehen, dass ihnen was weggenommen wird und so. Und das ist irgendwie für mich schwer zu verstehen, diese, wie man sich dann, obwohl wir alle irgendwie die Erfahrung machen, marginalisiert zu werden, ja, oder diskriminiert zu werden, und dann quasi gegen andere richten, die noch stärker diskriminiert werden.
Ja, das ist auch schwer zu verstehen. Andererseits ist natürlich, wenn man dein Buch zu Ende denkt, sind das natürlich auch wirklich Veränderungen, die du einforderst von der Gesellschaft. Auch für eine schwule Sichtbarkeit, eine lesbische Sichtbarkeit überhaupt, ja, wenn man über das Wort Frau spricht, ja. Also ne, die Konsequenz deines Buches ist ja zu sagen, der Satz Frauen menstruieren kann man so nicht sagen, sondern man muss von Cis-Frauen oder Frauen mit Uterus sprechen.
Ja, ich habe bestimmt nicht muss gesagt, sondern ich habe gesagt, ich würde vorschlagen.
Ja, aber so freundlich, wie du das gerade hier sagst, wirken deine Tweets dann aber nicht immer, wenn du das einforderst.
Ich glaube, das liegt daran, dass Tweets halt geschrieben sind. Ja. Ich glaube, wenn man dazu mein Gesicht sieht und so meine sympathische, freundliche Sprache hört.
Ich sehe das und ich glaube, das hört man auch gerade, aber die Debatte, und das ist ja das, was ich gerade meine, das heißt, wenn es dann grundsätzlich wird und wenn man dann wirklich Sachen nur noch liest, erzeugt das natürlich Ängste, die ich auch verstehen kann, dass eine Frau sagt, okay, so möchte ich nicht genannt werden, und wenn das jetzt die Forderung ist, dann brülle ich jetzt dagegen.
Aber das ist halt auch schon wieder so eine Debatte, die es gab jetzt auch vor einiger, also zum CSD gab es ja dieses Interview mit Jan Feddersen und Till Randolph Amelung, von denen ich auch irgendwie kein Fan bin von den beiden.
Ich bin mit Jan sehr gut befreundet, by the way.
Das kann so sein. Ja. Ich finde ihn sehr schwierig. Nein,
aber ich bin natürlich auch mit Jan am Streiten, aber ich finde, mit Jan kann man ja auch streiten, oder?
Also ich hatte bisher noch keinen direkten Streit mit ihm. Ich habe bisher immer nur quasi gelesen, was er über Transmenschen denkt, quasi jetzt auch schon, das kann man jetzt ja schon seit Jahren lesen, auch die Veranstaltung, die damals im Taz-Haus stattfinden soll. Das finde ich alles
schwierig. Das war ja nicht er, da war er ja...
Aber er wollte es moderieren. Also das, was quasi in der
Ankündigung... Auch ganz kurz erklären, da sollte eine Veranstaltung stattfinden, zum Thema Trans, das lief, glaube ich, unter Irrwege oder was war nochmal genau das
Schlagwort? Ja, genau, also das quasi, die Befürchtung war halt irgendwie, dass Mädchen sich verstümmeln und dass das quasi alles ein Irrweg ist und so. Und das sollte im Taz-Haus stattfinden. Es wurde von der Queer Nation organisiert und Jan Feddersen wollte das moderieren. Und
die haben sich dafür entschuldigt. Man muss auch sagen, Jan war da, glaube ich, auch im Krankenhaus, als diese Pressemitteilung rauskam. Es ist nicht nur, also das ist schon eine breitere Diskussion.
Nee, also ich glaube, dass er da jetzt auch nicht irgendwie quasi so der Vorreiter ist dieses Diskurses, aber es ist was quasi dort besprochen sollte, waren ja auch Gedanken, die er quasi immer wieder in Texten teilt. Also ich habe dann auch mal recherchiert, was er geschrieben hat zur Trans-Thematik, und er hat schon 2012 geschrieben, dass quasi Trans-Menschen sich verstümmeln, aber eigentlich quasi verkappte Homosexuelle sind. Also ich habe mich quasi als Transmann geoutet, weil ich Angst davor hatte, als Frau mit Frauen zusammen zu sein. Und das ist eine These.
Er hat das als Möglichkeit wahrscheinlich geschrieben, oder?
Nee, er hat es schon so deutlich geschrieben. Also das, da kann man ja auch dann drüber streiten, aber er hat es nicht irgendwie zur Diskussion gestellt, sondern es stand dort schon ganz deutlich so. Und das ist einfach eine These, die ich finde, mit der Realität, in der wir uns bewegen, überhaupt nicht vereinbar ist. Also ich habe 8 Jahre mit einer Frau zusammengelebt und ich habe in keiner Form Diskriminierung erlebt, wie ich sie in den letzten 3 Jahren erlebt habe. Also es ist ganz sicherlich nicht einfacher, sich als lesbische, als Transmann zu outen, statt als lesbische Frau.
Was du erlebt hast, ist auf jeden Fall mit fast wahrscheinlich gar nichts vergleichbar, was homosexuelle Kids erleben. Und trotzdem kann ich auch verstehen, dass homosexuelle Kids auch verwirrt sein können und über alles Mögliche nachdenken. Also ich will das auch nicht ausschließen. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, aber ich will so ein bisschen abrüsten, weißt du? Ich denke, ich kann.
Aber sonst
kannst
du doch nicht für abrüsten.
Ich bin für deutliches Wort, aber ich bin dafür, dass man auch zusammenkommt, weißt du? Ich glaube, dass die ganze Debatte, die es da gibt, ich glaube, dass man da viel an Ängsten rausnehmen könnte auf allen Seiten. Das ist meine Meinung. Aber das muss auch nicht sein. Gott, ich will nichts beschwichtigen, was nicht so beschwichtigen ist.
Nee, ich bin ja auch der Letzte, der nicht diskussionsbereit ist. Nur ich habe da das Gefühl, dass das irgendwie, dass das einfach so weit auseinanderklafft. Okay. Also auch dieser, ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber dieser Text zu der Frage, irgendwie ist das Wort queer irgendwie ein ein gutes Wort oder sollten wir das irgendwie lieber wieder lassen oder irgendwie Unterscheidung zwischen schwul und queer oder ob queere Menschen irgendwie quasi so die genderfluiden, verwirrteren Menschen sind oder so. Also das finde ich irgendwie, das ist auch etwas,
Du kennst ja meine Meinung zu diesen Themen und ich halte mich aus den ganzen Queer-Diskussionen in Berlin sowieso raus, weil ich die Community in Deutschland viel bereist habe durch mein Buch, dass oft Debatten sind, die gar nicht nachvollzogen werden können, weil die Menschen auch in Kleinstädten, aber in der Community das eigentlich ziemlich gut geregelt bekommen und die auch sehr divers sind und die eigentlich auch transinklusiv sind, so auf eine Art und Weise, wie wir das oft in Berlin fordern, die aber vor Ort oft auf die Reihe kriegen. Also ich weiß nicht, ob diese ganzen theoretischen Abspaltungen, die es da gibt, ob die wirklich, ja, wie akademisch die sind und wie hilfreich die sind, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja klar, also ich glaube auch, dass es Orte gibt, an denen nicht gut debattiert werden kann. Also ich glaube zum Beispiel, Twitter ist kein guter Debattenraum und ich glaube, dass man immer besser debattieren kann, wenn man sich so eins zu eins oder wenn man sich sieht. Deshalb gehe ich ja auch zum Beispiel gerne in Schulen oder ich war auch vor einem Jahr war ich in Dresden an der Universität und habe dort mit Studierenden darüber gesprochen, wie würden sie zum Beispiel damit umgehen, wenn eine Transfrau ins Krankenhaus kommt, also in welches Zimmer kommt sie dann und so. Und ich glaube, dass man schon im direkten Gespräch viel eher so Vorurteile, Berührungsängste und so weiter abbauen kann.
Ja, und Menschen, die Zeitungstexte schreiben, die nehmen wieder Bezug auf Zeitungstexte und das steigert sich hoch und das meine ich.
Ja,
an dieser Debatte möchte ich nicht teilnehmen, weil natürlich kann man immer eine steile These vertreten, die irgendwo auch legitim ist, sage ich mal, intellektuell, aber ob das dient dazu, ja, was es eigentlich sollte, nämlich aufzuklären, Leute ins Gespräch bringen, zu helfen. Das sollten ja diese Debatten tun und ich habe nicht das Gefühl, dass die Berliner Debatten das oft tun. So.
Nee, deshalb sehe ich auch einen großen Teil meines Aktivismus halt in quasi direkter Arbeit. Also ich war jetzt, letzte Woche war ich in Potsdam an der EMS, also an der Electronic Media School und habe dort 8 Interviews mit VolontärInnen gemacht. Wow. Also die haben mich quasi 8-mal interviewt, einmal für Hörfunk und einmal für Fernsehen und die haben quasi irgendwie, die haben mein Buch gelesen, die haben sich vorbereitet und dann haben wir in der Auswertung so darüber gesprochen, wie kann man über das Thema Trans in den Medien berichten, welche Fragen irgendwie können gut gestellt werden oder was empfinde ich eher als schwierig und das fand ich einen total produktiven Austausch. Und
das genauso, liebe ich, konstruktive Ansätze, wie kann man es denn verbessern, wie kann man Strukturen verändern, wer sind die Leute, die da meinungsbildend sind und wie kann man die erreichen?
Genau, und ich habe auch einen Vortrag bei der Taz gehalten über, wie kann man sensibel über Trans-Themen berichten, auch das fand ich total produktiv. Ich bin sogar vor 2 Jahren an die Axel Springer Akademie gegangen.
Das habe ich mit Erschrecken gesehen.
Ich weiß, aber ich habe gedacht, wo soll man die abholen? Also die hole ich ja quasi zu einer Zeit noch ab, wo sie noch...
es gibt ja überall gute Leute.
Eben, und sowas versuche ich schon sehr verstärkt zu machen, weil ich es auch, glaube ich, als langfristig sinnvoller empfinde, als jetzt irgendwie auf Twitter Debatten auszutragen. Aber
verstehe mich nicht falsch. Ich finde es gut, dass du Dinge pointiert machst. Und ich glaube auch nur, dass man mit einer gewissen Deutlichkeit und auch Radikalität überhaupt auch eine Debatte in Schwung bekommt. Und was du geschafft hast, ich meine, dein Twitter-Profil ist zwar nicht der geeignete Ort zum Diskutieren, aber es hat eine Sichtbarkeit geschaffen, die es vorher im deutschen Internet so nicht gab zum Thema.
Nee, und ich mein Twitter-Profil ist auch für mich einfach so eine Art Performance. Also ich weiß, dass ich quasi mit dem, was ich quasi dort ausstelle, auch anecke. Und dass sich viele Leute davon irgendwie provoziert fühlen. Oder ich schreibe ja auch zum Beispiel in meinem Buch darüber, dass ich mal auf Twitter den Vorschlag gemacht habe, dass man quasi Menschen, denen man begegnet, nicht irgendwie ein Geschlecht unterstellen sollte. Also das habe ich ja sehr viel im Buchladen erlebt, wo ich gearbeitet habe, dass dann Menschen gesagt haben, bezahl das mal bei der Frau an der Kasse.
Ja.
Und dann habe ich vorgeschlagen, warum sagt man nicht so Dinge wie, bezahl das mal bei der Person oder lass uns das zusammen bezahlen. Und das hat, ich hatte einen tagelangen Shitstorm bei Leuten.
Aber, oder?
Das war natürlich.
Also wenn ich blogge, weiß ich auch meistens was. Es gibt immer Leute, die sagen, ich bin Opfer von der ganzen Diskussion, aber man weiß ja schon, was man schreibt.
Ja, klar. Ja. Ich habe auch dieses Foto, was ich mal online gestellt habe, wo ich so einen Fleck Blut in der Hose hatte und gesagt habe, so, auch Männer kriegen ihre Tage. Da war mir ja klar, was passiert. Aber interessanterweise haben sich die meisten Menschen gar nicht darüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, auch Männer bekommen ihre Periode, sondern dass ich überhaupt diesen Fleck Blut gezeigt habe. Und dann ist mir auch erst aufgefallen, dass das Thema Periode an sich voll das Tabuthema ist.
Das heißt, selbst im anderen Kontext wäre das ein Aufreger.
Genau, selbst gewesen. Selbst glaube ich, wenn eine Frau sich dahingesetzt hätte mit einem Fleck Blut in ihrer Unterhose, hätte es Aufregung gegeben. Also auch in der Werbung ist ja Blut quasi nicht rot, sondern so hellflüssig, so blau. Und also ich glaube, da habe ich quasi ein ganz allgemeines Tabu gebrochen, aber ja, das weiß ich dann auch.
Die Performance als Twitterer ist, glaube ich, die Gegenperformance zum Buchschreiber.
Ja, das hat mir auch jemand, der mich interviewt hat, gesagt, dein Buch war wenig krawallig. Und ich glaube schon, dass ich im Buch auch versucht habe, eher so quasi auch zugewandt niedrigschwellig zu sein. Und auf Twitter bin ich eher so...
Na, du bist schon deutlich im Buch. Also du sagst schon, ja, was du erwartest von der Gesellschaft. Kommen wir auch gleich noch zu, was die konkreten Forderungen sind. Ich glaube, dass das von der Deutlichkeit oder von der Klarheit deiner Thesen nicht sich, aber es ist halt eine andere Performance. Wie schaffst du das dann so umzuswitchen? Wenn du jetzt eine Lesereise machst, liest du aus dem Buch und am gleichen Tag twitterst du und haust irgendwas raus. Musst du dich dann bändigen? Musst du dann überlegen, okay, auf welchem Level bin ich gerade?
Ach, ich twitter auch ja nicht mehr so viel und ich hinterfrage mich auch bei allem, was ich twittere, so, warum möchte ich das jetzt so und so sagen und hat es wirklich Sinn? Also ich glaube, es ist auch, ich weiß nicht, ob du auch diese Erfahrung teilst, aber es ist auch schwer, Kritik zu üben, ohne dass sich Menschen ständig angegriffen auf den Schlips getreten fühlen. Also ich schwenke dann auch manchmal um und übe dann lieber quasi individuelle Kritik. Also zum Beispiel wurde ich für eine Zeitung interviewt jetzt für mein Buch und da kam dann die Fotografin mit und hat dann gesagt, ach, da ist ja meine Mitstreiterin für den Tag. Und dann habe ich gesagt, ihr Mitstreiter. Und dann hat sie gesagt,
die wusste,
wen sie fotografiert und wer ich bin.
Die wusste auch, worum es in deinem
Buch Ich denke mal so ganz grob. Und dann hat sie gesagt, ach ja, das Thema Trans, das bringt sie immer durcheinander. Sie weiß einfach nie, in welche Richtung Frau wird zu Mann oder Mann wird zu Frau. Und da habe ich...
Das war eine queere Zeitung? Nee,
das war keine queere Zeitung. Das war eine große Berliner Zeitung. Mhm. Und da habe ich mich auch gefragt, so twitter ich darüber oder nicht? Und wie ist das für die Fotografen, wenn sie irgendwie dann vielleicht über sich selber...
Das heißt, so eine Restverantwortung hat man.
Natürlich.
Nein, das ist doch, genau, also das da ist aber klar. Quasi, also Leute führt man nicht vor, genau. weil die auch dann im geschützten Raum auch, während der Arbeit ist. Aber
genau, ich würde auch niemanden vorführen, der irgendwie auf der Lesung eine für mich irgendwie doofe Frage stellt oder so. Also ich versuche schon wirklich niemanden vorzuführen. Ich würde ja auch selber nicht vorgeführt werden gerne. Und ich versuche halt auch auf meinem Twitter-Account wirklich immer nach oben zu treten. Also ja, wenn ich Kritik übe, dann übe ich an Medienkritik oder an Journalistinnen und nicht irgendwie an einer Privatperson, die sich unglücklich ausdrückt.
Ja, das merkt man auch und diesen konstruktiven Ton merkt man auch deinem Buch an, dass du jetzt nicht sagst, oh Gott, die schon wieder. Und was ich trotzdem nicht ganz verstehe, du hast wahnsinnig viel Hass abbekommen auf Twitter. Dieser Hass ist aber, wie du richtig sagst, das ist nicht nur ein Internethass, sondern den hast du auch im wahren Leben abbekommen. Die Leute haben dich auf der Arbeit verfolgt, bedroht, schikaniert, könnte man fast sagen, bis in die eigene Wohnung. Du schreibst, du willst gar nicht so genau wissen, was das für Leute sind, weil du willst denen nicht so viel Raum einräumen in deinem Leben, habe ich das richtig verstanden? Und das wundert mich so ein bisschen.
Ich glaube, es ist halt nicht so konstruktiv für mich, darüber nachzudenken. Also, oder mich damit zu beschäftigen. Und ich bin da auch immer in diesem, ich finde es ganz schwer, dass, oder einer der Menschen, die daran beteiligt gewesen ist, an dem Hass, der gegen mich ausgeführt wurde, der hat gesagt, dass er das quasi getan hat oder dass er sich animiert davon gefühlt hat, dass ich immer wieder darauf reagiert habe. Das heißt, es ist auch ganz schwer zu überlegen, wie verhalte ich mich richtig. Also wenn ich darauf reagiere und darüber spreche und das quasi irgendwie zum Thema mache, gebe ich diesen Menschen ja auch das, was sie wollen. Also die wollen ja Aufmerksamkeit und eine Bühne. Und
okay, es gibt diese zwei Ebenen. Auf der einen Seite muss natürlich deinen Schutz im Vordergrund stehen. Das heißt, das Verhalten, wie schützt du dich, wie gibst du dem Troll oder dem Hater nicht noch zusätzliche Nahrung. Auf der anderen Seite ist es ja erschreckend, was alles möglich ist. Das heißt, es sagt ja was über die Gesellschaft. Das sagt ja was darüber, dass Leute ausgerechnet bei diesem Thema, bei deiner Geschichte so ausflippen und sich so viel Mühe machen, dir zu schaden. Du hast eine Arbeitsstelle, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du selber aufgegeben. Und bei einer wurdest du gekündigt.
Ja, genau.
Das heißt, du bist ja richtig, richtig Opfer davon. Und zu verstehen, was dazu führt, würde mich jetzt interessieren, glaube ich. Ich kann mich in diese Situation nicht reinversetzen.
Also ich natürlich würde ich gerne mal, glaube ich, genauer wissen, was dahinter steckt. Ich hoffe, vielleicht da habe ich ja auch mal die Möglichkeit, das zu erfahren halt irgendwie. Aber es ist, ich versuche mich damit nicht hauptsächlich zu beschäftigen. Also ich glaube, weil es für mich nichts Produktives ist, darüber nachzudenken. Also ich glaube halt, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie singulär jetzt mit mir oder dieser Thematik zu tun hat, sondern dass auch schwarze Menschen erleben oder auch behinderte Menschen oder auch Menschen, die sich irgendwie anders aktivistisch positionieren. Also gerade wird ja zum Beispiel ein junger Politiker von den Grünen bedroht. Auch im echten Leben. Also ich glaube, dass das etwas ist, was ganz viele Menschen erleben, dass sie sich zu irgendeinem Thema im Internet positionieren und deshalb Hass erleben.
Glaubst du nicht, dass das Trans-Thema trotzdem noch eine andere Qualität hat, weil du da etwas berührst, wo viele in der Gesellschaft, die in den ganzen Gender-, Geschlechtsfragen gar nicht drin sind, sich angegriffen fühlen, weil sie merken, so wie wir bisher gelebt haben, wird das in Zukunft nicht mehr sein. Also so wie wir mit Frauen umgegangen sind, so wie wir mit Gewalt umgegangen sind, so wie wir mit Privilegien umgegangen sind. Das heißt, die Trans-Diskussion ist ja nur die Speerspitze von etwas, was gerade gesellschaftlich sowieso stattfindet. Oder um ein anderes Bild zu machen, da schmilzt gerade das Eis und ihr seid so die Vorboten, die sagen, hallo, hier gibt es gerade einen gesellschaftlichen Klimawandel. Der hat gar nichts mit Trans zu tun, also dass sich die Rollenverhältnisse ändern zwischen Männern und Frauen oder ändern müssen, dass sich die Privilegien ändern müssen. Das hat mit Trans nichts zu tun, aber die Trans-Diskussion ist das, was es am deutlichsten zeigt, dass es nicht mehr so ist wie vor 10 Jahren.
Ja, das stimmt. Also ich glaube schon, dass ich glaube, ich stehe quasi einfach für als Symbol für etwas, was Menschen irgendwie Angst macht, dass sich da quasi etwas verändert. Und ich glaube auch so, ich habe ja auch ganz bewusst zum Beispiel sehr offen auf Twitter darüber geschrieben, dass ich eine Schule besuche und mit diesen Kindern spreche, weil ich glaube, dass es da ja schon anfängt, dass ganz viele Menschen einfach es vollkommen normal finden, sowas irgendwie zu sagen wie, also ich stand letztens neben einer Person, die zu ihrem Sohn gesagt hat, auf der anderen Seite des Regenbogens, du bist der Prinz und auf der anderen Seite des Regenbogens wartet deine Prinzessin. Und das finden ja Leute komplett normal, sowas einem 3-jährigen Kind zu sagen. Aber wenn du irgendwie sagen würdest, du bist der Prinz und da auf der anderen Seite wartet dein Prinz, würde man sagen, das ist Frühsexualisierung. Ja. Und das finde ich gefährlich und falsch. Und da möchte ich irgendwie, also das finde ich muss irgendwie, oder da möchte ich gegen angehen, indem ich darüber spreche und dass ich mich dann natürlich auch irgendwie Hass aussetze oder dass Leute irgendwie Angst haben, auch um ihre Kinder oder sonst was, kann ich natürlich verstehen.
Echt?
Naja, also aus deren Perspektive. Also ich glaube, ich habe vor 2 Jahren mal bei einem Gruppeninterview eine lesbische Biologielehrerin kennengelernt, die ihr Interview nur anonymisiert machen wollte, weil sie Angst davor hat, sich an der Schule zu outen, weil dann Eltern sagen, wir wollen unsere Kinder nicht mehr bei dir unterrichten lassen.
Als ich das Beispiel von dir gelesen habe, dachte ich, siehst du, es gibt auch Homosexuelle, die subjektiv gesehen sehr darunter leiden. Und auch wenn du, sage ich mal, eine andere Erfahrung hattest,
ja.
Ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass die individuellen Erfahrungen, auch wenn du was viel Krasseres erlebt hast, für viele Leute sind auch diese Erfahrungen mega schlimm.
Ja.
Und das finde ich schön, dass du da auch diesen Community-Aspekt raus, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, du kannst mit Community nicht ganz so viel anfangen, oder?
Warum glaubst du das?
Weil du es in deinem Buch gar nicht strapazierst, weil du auch beim Thema Solidarität, du sagst zwar ganz, ganz viel, was ja auch an positivem Erfahren ist, aber das hat, glaube ich, nicht unbedingt was mit der Community zu tun, oder?
Nee, ich glaube tatsächlich, also ich kann schon etwas so mit dem, ich habe ja schon irgendwie eine Trans-Community gefunden und da gibt es natürlich auch Überschneidungen jetzt irgendwie, also Trans und homosexuelle Community lässt sich ja auch in dem Sinne nicht trennen, aber...
Doch, könnte man schon trennen.
Aber ich meine, Trans-Menschen sind ja auch häufig homosexuell, also von
aber
daher...
Aber dann ist es quasi nur in dem Fall, das hat aber mit dem Trans-Phänomen... Oder mit dem Trans-Unterschied da nichts zu tun.
Ja, aber ich glaube, so bin ich jetzt irgendwie tatsächlich nicht so der Community-Typ.
Es frustriert mich so, weil das ja auch zeigt, dass da nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht worden sind. Oder dass du nicht glaubst oder drauf hoffst, dass andere Teile der Community auch deinen Kampf mitführen.
Ja, ich glaube, tatsächlich habe ich da vielleicht nicht so viele Hoffnungen. Ich fand das auch ganz interessant, weil ich war kürzlich in der Eisenherz-Buchhandlung und habe dort erfahren, dass da zum Beispiel, seitdem die sich zum Beispiel geöffnet haben und auch irgendwie eine Ecke für lesbische Literatur haben und eine Trans-Ecke, dass da zum Beispiel dass es schwule Männer gibt, die seitdem da nicht mehr hingehen, weil sie das Gefühl haben, da wird quasi ihr Raum aufgeweicht und so. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass ich als Transmann zum Beispiel, weiß ich nicht, ob ich jetzt zu einer Veranstaltung gehen würde, irgendwie für schwule Männer oder so. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich da nicht, häufig nicht so wahrgenommen oder akzeptiert werde, wie ich das mir vielleicht wünschen würde.
Ja, und das ist ganz schrecklich. Und trotzdem habe ich, ich will jetzt nicht sagen, ich verstehe das, aber trotzdem kann ich diese, sag ich mal, alten Schwulen, die für die das, sage ich mal, ihr Heiligtum ist, wie das ihr Identitätskampf war, diesen schwulen Buchladen zu haben. Und dann irgendwann, jetzt ist es schon nicht mal mein schwuler Buchladen, dass ich das nicht unterstütze oder dass ich denen keine Argumente geben möchte, sondern dass ich natürlich dafür kämpfe, dass ich sage, hey, denen nimmt niemand was weg, außerdem ist das Eisenherz groß genug, dann bleib halt in deiner Ecke, ja. Aber trotzdem auch da versuche ich auch eine Empathie aufzubringen und sagen, hey, ja, das sind auch Leute, die haben, was weiß ich, die kommen aus der AIDS-Ära, die ich möchte das nicht als grundsätzliches Problem so gerne beschreiben.
Ich weiß auch nicht, ob es ein grundsätzliches Problem ist, aber es ist quasi schon etwas, was mir auffällt, dass ich quasi irgendwie nochmal ganz anders das Gefühl habe, irgendwie mich für meine Existenz irgendwie rechtfertigen zu müssen oder das verteidigen zu müssen. Und ja, auch nicht nur ich, sondern also ich kenne einen Transmann, der zum Beispiel nicht in die Greifbar durfte. Weil er
Was ist die Greifbar?
Das ist im Prenzlauer Berg quasi ein schwulen Treffpunkt. Mhm. Ich würde auch zum Beispiel nie in eine schwulen Sauna gehen oder so. Also ich glaube, gewisse Community-Orte sind mir auch einfach verschlossen, weil ich quasi nicht der Vorstellung entspreche, wie quasi ein schwuler Mann aussehen soll.
Ich will es nicht verharmlosen, aber ich will sagen, das passiert uns allen. Also diese Ausgrenzung, also das Community heißt ja nicht, dass wir uns alle gegenseitig Safe Spaces schaffen. Ja, das funktioniert nicht. Natürlich sind wir auch alle egoistisch und untergliedert. Aber trotzdem gibt es doch, oder das ist zumindest meine Hoffnung, deswegen quatsche ich da so rein in diese Idee von Community. Ich komme aus Trier. In Trier gibt's einen queeren Verein, der hat sich gegründet, als ich da weg bin. Und wie die mit Trans und Inter umgehen, ich habe nicht gedacht, dass das in so einem Bischofsnest irgendwie geht. Und was machen die, ohne dass man sie da irgendwie so zwingen muss, sondern weil sie einfach das auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, wir dürfen die wenigen oder die negativen Impulse, die wir mitbekommen, müssen wir schon auch gegen die vielen, vielen positiven Stellen, die Leute gemeinsam für die gemeinsame Sache engagieren.
Ja, also würde ich auch so unterschreiben. Ich war auch hier im Tippi vor 2 Jahren oder vor einem Jahr bei deiner Community-Gala.
Echt?
Ja, natürlich.
Echt?
Ja.
Das fandst du nicht aufgesetzt?
Nee, ich fand's schön.
Es waren schon, klar, da waren schon mehr schwule Männer da.
Ja, da waren sehr, sehr viele. Ich bin auch in der Queer Media Society versuche dort quasi mich zu engagieren für irgendwie guten Journalismus über queere Themen und so. Also es ist auch nicht so, dass ich da irgendwie total unaufgeschlossen bin. Ich habe vielleicht einfach auch noch nicht so den richtigen Ort in Berlin oder so gefunden, wo ich quasi auch in einer Community gut irgendwie mich einbringen könnte oder so.
Das verstehe ich, um Gottes Willen. Ist halt nur mein Wunsch. Es ist ja auch eine Kritik an der, sag ich mal, Homo-Community, dass wir das offensichtlich nicht gut genug auf die Reihe kriegen, Orte zu schaffen, wo das besser geht. Aber ich glaube schon, dass wir auch politisch die Sachen auch nur gemeinsam durchkriegen werden.
Ja, das glaube ich auch. Also, und ich glaube auch irgendwie, wenn man politisch arbeitet oder so, muss man immer Kompromisse machen. Mhm. Also oder irgendwie sich quasi in der Mitte treffen oder so. Also ich bin jetzt grundsätzlich nicht aufgeschlossen.
Okay. Ja, Queer Media Society, du hast in deinem Buch, finde ich, sehr krass gesagt, wir Transmenschen sind nicht dafür da, euch zu erklären, was Transmenschen sind und wie man über sie reden dürfte und was man in der Gesellschaft einräumen muss. Mhm. Ich kann das total nachvollziehen, weil mir geht's ähnlich, dass ich oft gesagt habe, du als Schwuler erklär mir doch jetzt mal, und solange du mir das nicht erklärst, muss ich mich damit nicht beschäftigen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, weil du hast es ziemlich radikal formuliert und mir hat das irgendwie sehr beeindruckt. Kommt das rüber, was du da erzählen wolltest? Verstehen die Leute das, wenn du das schreibst?
Nein. Die Leute verstehen auch nicht. Also ich
müssen wir es vielleicht jetzt an der Stelle erklären. Also das, genau, erklär es mal ganz kurz.
Also ich finde, oder was ich halt seit 3 Jahren erlebe, ist, dass ich immer wieder Dinge erklären muss. Und ich finde eben nicht, dass Transmenschen selber ständig irgendwie sich, also ihre Existenz erklären und verteidigen müssen, sondern dass es eben auch andere Quellen gibt, um sich zu informieren. Deshalb würde ich auch, ich erkläre auch mittlerweile zum Beispiel auf Twitter nichts mehr. Ich würde dann sagen, dann lies, bitte gib die 15 Euro aus und lies mein Buch. Und da wird viel erklärt. Und ich glaube.
Und auch selbst wenn man keine Werbung hat, kann man sagen, 10 Sekunden gegoogelt und alles, das kannst
genau.
du. Also die wichtigsten Sachen. Man muss nicht von einem Trans-Menschen erfahren, wie man ihn nicht ansprechen soll.
Genau, also es gibt zum Beispiel einen ganz tollen Leitfaden, dafür kann man Werbung machen, von Trick auf der Internetseite Trans Inter Queer hier in Berlin, wo eigentlich, den kann man in 10 Minuten durchlesen.
Das ist dann unten auch verlinkt im Podcast?
Genau, ja. Es wird alles erklärt, was man wissen muss. Und trotzdem mache ich seit 3 Jahren diese Erfahrung, dass Leute mich etwas fragen. Und wenn ich dann nicht freundlich, zugewandt, nett das alles erkläre, dann kommt eben das, was du auch gesagt hast. Du kannst ja nicht erwarten, dass ich dich akzeptiere, wenn du dich nicht erklärst. Mhm. Und das finde ich eine komische Haltung, sich irgendwie quasi so im privaten 1-zu-1-Gespräch ständig Dinge erklären lassen zu wollen.
Das ist eine Faulheit auch,
oder? Das ist auch eine Faulheit. Also ich kann auch zum Beispiel ja irgendwie, keine Ahnung, Menschen im Rollstuhl akzeptieren oder respektieren, auch wenn sie mir nicht persönlich erklären irgendwie, wie sie, keine Ahnung, wie sie Sex haben oder so. Also ich glaube, das ist faul und es ist auch so ein Stück weit Neugier-Voyeurismus.
Und es gibt ja, glaube ich, beim Thema Trans, wie beim Thema Homosexualität, aber auch beim Thema Rassismus einfach, ich glaube, so 4-5 Regeln oder 4-5 Hauptdinger, die man nicht unbedingt triggern muss oder wo man die einmal kapiert haben muss und dann kann man schon sehr viel befreiter sprechen, oder?
Ja, eigentlich schon.
Ist ja nicht so schwer, ist ja keine Raketenwissenschaft mit trans- oder schwulen Menschen zu sprechen.
Eigentlich nicht und trotzdem.
Ohne sie zu diskriminieren. Ja,
und trotzdem ist das irgendwie für viele Menschen unglaublich schwer. Auch was ich so in den letzten Jahren so an Fragen gestellt bekommen habe. Also da gibt's auch irgendwie wenig. Ich würde mich nie trauen, eine Person, die ich gar nicht wirklich kenne, irgendwie auch solche Dinge zu fragen. Aber da gibt es irgendwie auch sehr wenig Wissen. Ich merke das auch, da musste ich jetzt nochmal was zur Community sagen. Ich merke das auch sehr häufig auf Planet Romeo, wie wenig Wissen es tatsächlich gibt davon, was eigentlich ein Transmann ist und eine Transfrau. Also die meisten. Also
was wird denn da gefragt?
Also die meisten denken, die meisten wissen nicht, dass es Transmänner gibt, sondern sie denken quasi, trans sind halt Männer, die sich Frauenkleidung anziehen oder Damenunterwäsche. Das ist quasi deren Vorstellung. Und wenn ich dann ankomme und sage.
Also Transmänner sind Drags.
Genau, also ich glaube den Begriff
Männer, die Frauenklamotten.
Genau, und wenn ich dann irgendwie zum Beispiel ankomme und sage, ich bin ein Transmann, das bedeutet, mir wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen, ich habe aber noch Brüste und eine Vulva, dann ist immer so großes Erstaunen und jetzt habe ich letztens mit jemandem...
Dann sagen die, damit haben wir aber nicht gewettet hier.
Ja, und letztens habe ich das jemandem erklärt und dann war so 5 Minuten Stille im Chat und dann schrieb er, was ist eine Vulva? Und das ist so quasi das Niveau...
Oh, jetzt aber nicht alle Schwule sind so, nö,
Nein, komm,
bitte nicht.
Aber auf Planet Romeo ist das schon
auch
überwiegend.
Auch da nicht, oder?
Doch schon. Also auch so, vor einiger Zeit schrieb mir jemand, kannst du noch ein Bild online stellen, auf dem du trans bist?
Okay.
Weil er wahrscheinlich denkt, quasi trans, also Leute, die trans sind, haben irgendwie eine Perücke auf und tragen Unterwäsche.
Okay.
Und so, also...
Was machen wir denn jetzt da? Wie kriegen wir das denn?
Keine Ahnung, Aufklärung. Also es fehlt ja scheinbar an Aufklärung.
Also auch bei Planet Romeo.
Ja. Ach ja, total.
Ja, okay, da muss die, okay, um Gottes Willen. Hör mal, wir sind jetzt rum mit unserer Zeit. Ich bin total wirklich begeistert von deinem Buch, weil du, ich habe nicht nur viel gelernt, sondern du hast dich da sehr geöffnet. Ich glaube, es war bestimmt nicht immer einfach, aber ich glaube, das lohnt sich und du hast damit echt was in Gang gebracht. Das imponiert mir sehr und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute das Buch lesen und dass wir viel von dir hören würden. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, wenn man merkt, wenn so ein Buch draußen ist, das wird doch falsch verstanden. Gibt es da irgendwas?
Ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Ich habe halt jetzt schon so ein paar an mir, also manche haben gesagt, ich hätte irgendwie, keine Ahnung, eine Triggerwarnung machen müssen, weil ich ja auch schon irgendwie Dinge schildere, die vielleicht Menschen irgendwie die jetzt irgendwie da auch ähnliche Erfahrungen haben, wo es vielleicht einfach schwierig ist. Also, dass ich irgendwie hätte vorwarnen müssen, über welche Themen ich schreibe. Das nehme ich, also so eine Kritik nehme ich mir schon dann auch zu Herzen und gucke, was würde ich anders machen. Aber ich von mir aus bereue jetzt nichts von dem, was ich da schreibe oder wie ich es geschrieben habe.
Das freut mich sehr. Hör mal, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast. Und ja, Linus, bis ganz, ganz bald. Ciao.
Ja, bis bald.